Ich ertrage keine halben Wahrheiten. Lieber schneidet mich die ganze, aber sie schneidet wenigstens. Marina Svetajeva.
Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite.
Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich erzieh, Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir die letzte Kerze des Adventskranzes anzünden und wir den vierten Advent begehen. Ist das nicht crazy? Das Zitat am Anfang musste ich übrigens dreimal aufnehmen, weil es irgendwie schwer zu lesen war. Keine Ahnung. Es fängt ja schon gut an. Dann gehe ich gleich mal los auf das erste, das Wort des Tages, des Sonntags. Und das heißt fatigieren, ermüden, langweilen, lästig fallen. Ich lese vor. Mal gucken, ob ich das hinkriege, ohne mich zehnmal zu verhaspeln. Und so sitze ich Tag ein, Tag aus zu Pferde und bin des Abends immer rechtens fatigiert. So könnte zur Zeit der Aufklärung jemand seinen Freunden die Mühe einer langen Reise geschildert haben. Und er weiß genau, wie ermüdend so ein langer Ritt hoch zu Ross sein kann. Seine Blütezeit hatte das mittlerweile veraltete Fatigieren im 18. Jahrhundert, denn Friedrich Gladow nahm es zu jener Zeit in seine Allermodesprache des Deutschen 1727 auf. Damals hatte man sich dem Französischen zugewandt, als Inspiration für Ideen, geschichtliche Strömungen und als Schatzkiste eleganter Begriffe. Und so nahm man sich des Verbs fatugier an, denn wie viel schöner klingt, wir sind fatigiert, als was sind wir fertig. Gleiches tut auch unser reitender Briefschreiber zum Lesegenuss des Adressanten. Ein Blick in alter Folianten fördert jedoch zutage, dass wir unser Wort bereits im 16. Jahrhundert entlehnt haben. Vielleicht haben wir uns ja erst beim lateinischen fatigare bedient und es später noch einmal aus dem Französischen importiert. Das zeigt, dass einige Begriffe der Zeit harren, bis sie so richtig in Mode kommen. Boah, das ging, kommen wir halten fest, das habe ich nicht ganz so schlecht vorgelesen. Oh, ich bin kaputt, ich bin erschöpft. Jetzt war ich 2 Tage unterwegs und ich bin jetzt schon erschöpft. Nächste Woche geht's dann los. Weihnachts-Hotelaufenthalte. Aber da mache ich es mir echt chillig. Da nehme ich auch keine Fetischsachen mit. Da chill ich, da lese ich. Da lasse ich mir gut gehen. Da werde ich mir Essen bestellen aufs Zimmer. Und werde einfach chillen. Und irgendwie, ich habe schon überlegt, was könnte ich mal wieder gucken? Worauf hätte ich mal wieder Bock? Ich habe letztens das Wandelnde Schloss nochmal gesehen. Boah, wer diese Ghibli-Filme noch nicht kennt. Ghibli-Studio-Filme noch nicht kennen. Wandelnde Schloss, was gibt's da noch? Ein Freund Totoro, oder wie heißt das? Aber am besten ist meiner Meinung nach immer noch Chihiros Reise ins Zauberland, oder wie heißt das? Das ist immer noch das Beste. Und wer irgendwie Anime okay findet und die noch nicht kennt, muss sie sich wirklich mal reinziehen. Das sind so traumhaft schöne Filme eigentlich. Also, ja. Das hat mich sehr an meine Jugend erinnert. Und ich hatte irgendwie Bock und mein Neffe hatte auch Bock und dann haben wir uns das reingepfiffen und das war so cool. Und er war auch begeistert, obwohl es ja eher so ein Liebesding irgendwie halb war. Aber es war ja auch ein bisschen Krieg und so. Naja. Ja. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich würde am liebsten gleich in die Geschichte reinstarten. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen Tee gemacht. Die letzte Geschichte mit einem schönen Abschluss hat mich, glaube ich, am meisten Mühe. Ich habe die jetzt auch gerade eben erst fertig geschrieben und bin jetzt so zufrieden, dass ich dachte, komm, ich will jetzt auch gleich aufnehmen. Ich will es jetzt auch gleich machen. Es ist Freitag. Ich habe zwischendurch immer ein bisschen geschrieben. Wisst ihr, was richtig nervig ist? Ich fand so, ich hätte gerne so eine Art KI gehabt auf dem Handy, während ich gefahren bin. Ich bin ja jetzt relativ viele Stunden Auto gefahren in den letzten 3 Tagen ungefähr. Und da war es immer so, oh, ich habe gerade voll die Idee und ich kann gerade schreiben. Und ich hätte gerade dann gern gehabt, dass man aufs Handy sprechen kann. Klar weiß ich, dass man die Notiz-App auch besprechen kann und der das aufschreibt. Aber es war nicht das Gleiche. Ich hätte gern wie eine KI dahinter, die mir sagt, oh, vielleicht willst du den Satz so gestalten und mit mir so redet die ganze Zeit dabei. Und ChatGPT ist da einfach nicht ausgereift für. Man kann mit ChatGPT Texte schreiben, das will ich gar nicht verleugnen, aber halt wirklich beim besten Willen nicht so gut, wie man es selbst schreiben kann. Oder man denkt jetzt, man sagt dem, man möchte laut dem Schriftsteller so und so das ausgeführt haben, der kann das halt nicht. Der kann nicht sich so reindenken, wie wir uns da reindenken. Also ich habe das schon oft probiert und es scheitert immer wieder daran, dass das halt nicht der eigene Stil ist irgendwie. Und er 50 Bindestriche benutzt und klar, man kann alles immer ausmerzen, aber irgendwann fällt er immer wieder zurück auf seine komischen Methoden und wie er irgendwie denkt, wie der deutsche Satzbau ist, der aber nicht aus zwei Worten besteht. Wisst ihr, was ich meine? So, boah, das geht mir auch so auf den Zeiger. Wenn ich irgendwie, ja, und Werbetext kann er überhaupt nicht. Also das ist wirklich das ganz Schlimmste. Naja, also ich finde es halt einfach, es wird immer gefühlt schlechter statt besser, aber gut. Kann man ja jetzt auch nicht ändern. An die Nordlichter unter euch, ich finde den Lübecker Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder mal sehr gelungen. Wer kennt den Weihnachtsmarkt? War da schon öfter? Ich finde ja immer noch, ich kann keine Orte und sowas nicht beschreiben, aber im Innenhof, vielleicht wisst ihr, was ich meine, dieses, wo das Rathaus an der Seite ist und so weiter, gleich vorne diesen Stand mit den meisten Heißgetränken überhaupt. Ich finde, die machen 1A Hot Aperol. Das hat seinen Preis mittlerweile, wenn man überlegt, was man so für Getränke so auf dem Weihnachtsmarkt zahlt. Ist auch crazy. Aber das hat mir schon sehr gemundert, ja. Das muss ich schon sagen. Das war schon wieder mal eine ganz andere Stimmung. Ich bin dann ja noch so ein bisschen flaniert am ersten Tag so und bin dann auch in so eine, ich kenne mich nicht aus, so eine alternative Straße, wo gefühlt 500 Geschäfte nur mit Schmuck war, mit handgefertigten Schmuck war. Das war so schön, das war so gemütlich, es war so ein bisschen wie Amsterdam und es hat mir so gefallen, es hat mir wirklich gut getan, habe ich auch richtig gemerkt, es hat mir einfach gut getan, dieser Tag. Dann war es Weihnachtsessen, ja, das war auch sehr gut. Irgendwie habe ich mich falsch entschieden, muss ich sagen. Die meisten haben Bauernente genommen, weil sie eben meinten, dass die selber alle, also einstimmig haben eigentlich alle gesagt, man isst heutzutage nicht mehr so Ente und Gans und sowas zu Weihnachten, sondern die meisten machen jetzt sowas wie Raclette oder Fondue oder lassen sich was kommen und also komplett unterschiedlich, aber irgendwie ist es wohl nicht mehr so Mode, so wie ich es mir sagen lassen habe. Eher so bei älteren Menschen, wenn man dann da zu Besuch ist. Deswegen haben sich alle die Bauernente geschnappt. Ich habe dann aber nicht so Bock irgendwie auf Bauernente gehabt. Dann habe ich erst überlegt, da gab es so selbstgemachte Lachs-Königsberger Klopse. Dann dachte ich, boah, das klingt so geil. Aber da stand Kapernsoße bei. Und wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es Kapern. Also habe ich mich gegen Kapernsoße entschieden und habe mich dann für Pannfisch entschieden mit Senfsoße, was ich ganz geil fand. Habe dazu auch ganz normale Kartoffeln bekommen, weil ich hasse Bratkartoffeln. Das heißt, ich hasse, ich mag es einfach nicht. Und ja, irgendwie, der Fisch war fad. Die Soße war cool, die Kartoffeln waren auch cool. Irgendwie fehlte mir noch was dazu. Also auch die Preise natürlich, aber alle wollten wir unbedingt dahin. Ach, ich weiß auch nicht. Deren Ente war okay. Aber jetzt müsst ihr mal überlegen, die haben halbe Ente mit Klößen und Rotkohl. Zwei Klöße waren dabei und so ein Schälchen Rotkohl und halt Bratensoße oder irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Es hat halt 39 Euro pro Nase gekostet. Ich finde es unglaublich happig. Ich weiß, das ist so ein bisschen historisches Ding da. Die bei OF sind, wissen ja, wo wir waren. Und es ist ja auch atmosphärisch super toll und man wird ja auch gut behandelt, wobei ich eine halbe Stunde auf mein Trinken gewartet habe. Aber irgendwie fand ich, das war qualitativ wirklich nicht mehr gut. Und ich war schon sehr oft da, nicht mehr gut. Das hat mich leider sehr enttäuscht. Ich weiß ja nicht, wie es mit diesen Lachsdingern gewesen wäre. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte mir auch die Soße ja nebenher bestellen können. Ne? Ich habe mich auch ein bisschen geärgert im Nachgang. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, heute ist Freitag, morgen ist Samstag bei mir. Und morgen bin ich auf einer privaten Weihnachtsfeier. Das klingt so dumm. Aber ich habe hier ein paar Leute so kennengelernt. Und die wollen sich alle nochmal treffen zu Weihnachten. Und da haben die mich gefragt, ob ich auch dazu kommen will. Und alle zusammen. Und da geht man noch was trinken danach und so. Also so eine private Weihnachtsfeier haben sie es getauft. Und da gehe ich dann morgen Mittag, gehe ich dann morgen mal ein richtig schönes Schnitzel wieder essen. Da habe ich nämlich Bock drauf. Das muss auch mal wieder sein. Ja. Gut, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas zu erzählen gibt. Nächste Woche ist ja einfach schon Weihnachten. Es ist, also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einmal geblinzelt, jetzt ist Weihnachten. Wisst ihr, was ich meine? Oh, schön laut hier. Naja. Wisst ihr was? Ich widme mich jetzt der Geschichte. Ich bin nämlich gerade so in dieser Stimmung von Vorlesen und dann muss ich das auch natürlich in Angriff nehmen, bevor ich vergehe, wollte ich gerade sagen. Macht gar keinen Sinn. Oh Gott, habe ich das hier klein auf dem Handy? Naja. Ich habe übrigens das Handy hier am Start, weil mir eine Person, es ist tatsächlich nur eine Person gewesen, gesagt hat, ich habe es auch gehört, was er meinte, das so ein bisschen so elektronisch geziept hat, dreimal im Podcast letzte Woche und wir jetzt noch nicht so genau den Fehler wissen. Wir wissen, dass es an der Technik liegt, also ich und er, an der Technik liegt und das Einzige, was anders war, ist, dass mein Ladekabel am Laptop hing letztes Mal, was noch nie vorher war. Wir vielleicht denken, dass das so ein bisschen das Ding sein kann. Deswegen habe ich jetzt einfach das alles mir aufs Handy geladen und mal gucken, ob das vorbei ist. Sonst ist es halt wieder mal das Kabel, ne? Also, was soll ich sagen? Sonst ist wieder das Kabel. Es ist gerade neu, aber sonst ist wieder das Kabel. Weil alles andere, Shure-Mikrofon wird es nicht sein, das Aufnahmegerät, kann sein, aber würde mich auch sehr wundern, ne? Also, ja, dann ist es wieder mal das Kabel. Wir werden sehen. Ihr müsst ja nicht drauf achten. Genießt die Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch jetzt erstmal von ganzem Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit. Verbringt das Weihnachten dieses Jahr so, wie ihr das möchtet. Lasst euch nicht unter Druck setzen und lasst euch auch nicht vom Kopf her einreden, falls ihr eben niemanden habt, mit dem ihr feiern könnt, dass ihr irgendwie einsam seid, dass ihr es irgendwie nicht wert seid, dass ihr irgendwas Minusmäßiges im Leben habt. Es ist auch vollkommen okay, alleine Weihnachten zu feiern, sich einfach einen schönen Tag zu machen. Versucht einfach, das nicht an euch rankommen zu lassen. Es gibt auch genügend, zum Beispiel geht auf Twitch, es gibt genügend Leute, die an dem Abend streamen, für euch da sind, euch unterhalten, dass ihr nicht allein sein müsst. Und sonst, wenn ihr mit Familie, Freunden oder wie auch immer feiert oder eben den Tag begeht, dann wünsche ich euch ganz viel Vergnügen, habt einen schönen Tag, genießt die Zeit. So jung kommt man nicht mehr wieder zusammen. Und ja, einfach wunderbare Weihnachten wünsche ich euch. Wir hören uns ja noch einmal vor dem neuen Jahr wieder. Und ich beginne jetzt mit der Adventsfolge und ich hoffe, ihr habt besinnliche Feiertage, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder und dann ist einfach auch die ganze Weihnachtsschose wieder vorbei für dieses Jahr. Es ging wieder unfassbar schnell. Und ich beginne mit der Geschichte, danach ist die Folge vorbei und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Happy Christmas Time, eure Herren Sabine. Der Gedankenabspeichersklave. Es war ein Reich, das man nicht bewunderte, sondern verstand. Wer es betrat, spürte es nicht an Türmen oder Bannern, nicht an Gold oder Gesang. Man spürte es an der Art, wie Dinge ihren Platz kannten. Wege waren fest, Märkte ruhig, Stimmen gedämpft, Streit kam vor, doch er wuchs selten aus. Unrecht geschah, doch es blieb nicht lange unbeachtet. Ordnung lag über dem Land wie ein gespanntes Tuch. Nicht so straff, dass es riss, aber fest genug, um Gewicht zu tragen. Jeder wusste, dass es Grenzen gab, auch wenn sie nicht darüber sichtbar waren. Und jeder wusste ebenso, dass das, was man tat, nicht einfach verschwand, nur weil niemand hinsah. Über dieses Reich herrschte eine Königin. Ihr Name war bekannt, doch man sprach ihn selten aus, nicht aus Furcht, sondern aus Maß. Manche Dinge verlieren ihre Schwere, wenn man sie zu oft gebraucht. Und die Königin gehörte zu diesen Dingen, die schwer bleiben mussten. Wenn man von ihr sprach, dann mit gesenkter Stimme und klaren Worten. Man sah sie nicht oft, und wenn man sie sah, regte sich kein Jubel. Die Menschen verharrten, senkten die Blicke, traten zur Seite. Nicht aus Unterwürfigkeit, sondern aus Erkenntnis. Denn wer ihr begegnete, hatte das Gefühl, gesehen zu werden. Nicht in der Kleidung, nicht im Stand, sondern dort, wo Menschen sich selbst nicht gern betrachten. Sie schaute einem in die Seele. Die Königin war gerecht. Das sagten selbst jene, die durch ihre Entscheidung alles verloren hatten. Denn sie unterschied, sie trennte, Schwäche von Bosheit, Not von Vorsatz. Sie wusste, dass Fehler geschehen, weil Menschen müde sind und dass Schuld entsteht, weil Menschen sich entscheiden. Und sie behandelte beides nicht gleich. Ihre Gerechtigkeit war nicht warm. Sie tröstete nicht. Sie erklärte sich nicht. Sie war klar. Und Klarheit schneidet scharf. Wenn sie Gericht hielt, war der Saal still. Sie hörte zu lange, manchmal quälend lange, nicht weil sie zögerte, weil sie einfach nicht übergehen wollte. Worte, Gesten, Pausen, alles hatte Gewicht. Dann sprach sie, ruhig, ohne Zorn, ohne Erhöhung der Stimme, und wenn sie redete, wusste jeder, dass sie nicht mehr zu sagen hatte. Doch die Königin wusste, dass Gerechtigkeit, die sich nur auf Berichte stützen, blind sind. Worte verändern sich, wenn sie durch viele Münder gehen. Darum verließ sie sehr oft ihren Thron. Wenn der Abend kam und das Schloss im Schatten lag, legte sie Krone und Schmuck ab. Sie hüllte sich in einen alten, schäbigen Mantel, dessen Stoff vom Tragen dünn geworden war, und zog die Kapuze tief ins Gesicht. So wurde aus der Herrscherin eine Frau ohne Namen, eine Gestalt unter vielen. Dann verließ sie das Schloss durch eine kleine Pforte, verborgen in einer Mauer, die niemand beachtete. Kein Wächter stand dort, niemand folgte ihr, und wer sie sah, erkannte sie nicht. So bewegte sie sich unter ihrem Volk. Sie ging durch enge Gassen, in denen der Boden feucht war und der Geruch von Arbeit und Menschen hing. Sie blieb am Brunnen stehen, wo Frauen Wasser zogen und leise sprachen, weil man nicht alles laut sagen konnte. Sie setzte sich in Schenken in dunkle Ecken, wo der Krug schwerer wurde und die Zunge leichter. Sie lauschte, ohne zu fragen, denn Fragen veränderte das Gesagte. Sie hörte von Sorgen, die man keinem Gericht vortrug, von Müdigkeit, von Bitterkeit, von kleinen Unrechten, die sich häuften, weil niemand sie einzeln ernst nahm. Und sie hörte von Dingen, die größer waren, aber vorsichtig ausgesprochen wurden, als hätten sie sehr scharfe Kanten. So hörte sie erstmals von einem Steuereintreiber. Sein Name war unauffällig, sein Auftreten ruhig, ein jener Männer, die man übersieht, wenn sie nichts Auffälliges an sich haben. Er führte Bücher, die ordentlich aussahen, und sprach in Sätzen, die keinen Anstoß gaben. Doch die Königin hörte, wie sein Name immer wieder fiel. Nie als offener Vorwurf, nur nebenbei, als Feststellung. Sie hörte von Abgaben, die stiegen, ohne dass jemand davon wusste, von Bauern, die mehr zahlten und keine Quittung erhielten, von Witwen, die man vertröstete, bis sie müde wurden, und sie hörte, wie leise man den Namen des Manns flüsterte, wenn man ihn nannte, als wollte man ihn nicht zu laut in die Welt setzen und ihn damit anziehen. Die Königin begann ihn zu beobachten. Sie sah ihn auf dem Markt, wie er Münzen prüfte und lächelte. Sie sah ihn, wie er Häuser betrat, die größer waren, als sein Amt erlaubten. Sie sah, wie Wächter den Blick senken, wenn er an ihn vorbeiging. Und sie hörte, wie man in Schenken leiser sprach, wenn er erwähnt wurde. Eines Abends saß sie in einer Schenke, in einer Ecke nahe der Wand. Zwei Männer saßen am Tisch neben ihr, betrunken genug, um ehrlich zu sein. Sie sprachen über den Steuereintreiber und lachten. Einer sagte, er habe gesehen, wie nachts Karren das Lager verließen. Der andere sagte, er habe gehört, dass man dafür zahle, nicht um etwas zu dürfen, sondern um nicht gesehen zu werden. Die Königin sagte nichts. Sie rührte sich nicht, doch sie nahm diese Worte in sich auf. Als sie später durch die dunklen Gassen zurückging, war ihr Schritt ruhig, aber schwer. Sie wusste, dass sie gesehen hatte, was gesehen werden musste. Und sie wusste, dass aus Erkenntnis Handlung werden würde. Doch noch nicht. Noch war es nicht an der Zeit. Denn jede solche Erkenntnis blieb in ihr. Sie trug die Bilder, die Stimmen, die Gesichter. Sie trug das Wissen darum, wer schwach war und wer böse. Und sie wusste, dass all dies, wenn es in ihr blieb, ihre Klarheit trüben würde. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Als sie das Schloss erreichte, ging sie nicht zur Ruhe. Sie wusste, dass sie etwas besaß, das sie nicht behalten durfte. Es gab im Schloss einen Trakt, den kaum jemand betrat. Er lag nicht verborgen aus Geheimniskrämerei, sondern aus Zweck. Die Gänge dort waren schmal, die Steine kühl und der Klang der Stimme verlor sich rasch, als wollte selbst das Echo nichts mit dem Ort zu tun haben. Diener wussten, dass man dort nichts zu suchen hat. Wachen wussten es ebenso. Und niemand fragte nach dem Warum. Am Ende jenes Traktes lag eine Kammer. Sie war klein, ohne Fenster, stets von einer gleichmäßigen Kühle erfüllt, die weder Winter noch Sommer kannte. In ihrer Mitte stand eine Wanne aus Stein, glatt geschliffen, so alt, dass man nicht mehr wusste, wer sie hätte fertigen lassen. Das Wasser darin war klar, unbewegt, als warte es. Und es wartete immer. In dieser Kammer lebte ein Mann. Er hatte keinen Namen, den man brauchte. Nicht, weil er keinen besaß, sondern weil Namen Nähe schaffen. Und Nähe war hier nicht vorgesehen. Er war schlank, beinahe schmal, mit einem Körper, der sich der Enge des Raumes angepasst hatte. Seine Bewegungen waren ruhig, sparsam, frei von Hast. Er saß oft still, die Hände auf den Knien, den Blick gesenkt, als lauschte er auf etwas, das nur er hören könnte. Für die Königin war er ein Werkzeug. Für das Schloss war er eine Notwendigkeit. Für sich selbst war er nichts ohne sie. Er war devot, nicht aus Furcht, sondern aus Ordnung. Sein Denken hatte sich um die Königin gelegt wie eine Hülle. Alles, was er tat, war auf sie bezogen. Alles, was er empfand, fand ihn in ihrem Sein. Er fragte nicht, er zweifelte nicht, er wartete. Wenn die Königin die Kammer betrat, veränderte sich nichts Sichtbares. Kein Licht flackerte, kein Laut erklang, doch der Mann wusste es sofort. Sein Atem wurde ruhiger. Sein Körper spannte sich nicht an, sondern ordnete sich. Die Königin sprach wenig zu ihm. Worte waren unnötig. Alles, was zwischen ihnen geschah, war festgelegt. Sie kniete an einem Ende der Wanne, er kniete am anderen. Beide senkten die Zunge ins Wasser, dann schloss die Königin die Augen und ließ los. Die Bilder, die sie trug, lösten sich aus ihr. Die Gesichter derer, die sie gesehen hatte, die Stimmen derer, die gelogen hatten, die Müdigkeit derer, die trugen und die Kälte derer, die nahmen. All das floss ins Wasser, zunächst still. Dann begann es zu brodeln, nicht heftig, nicht laut, ein inneres Kochen, als würde etwas Unsichtbares unberührt. Der Mann zog. Er zog die Gedanken an sich, ohne Auswahl, ohne Abwehr. Er nahm alles auf, was die Königin nicht in sich behalten durfte. Er spürte die Last, doch empfand sie nicht als fremd. Es waren ihre Gedanken gewesen. Und was ihr gehört hatte, war für ihn kostbar. Während die Übertragung geschah, sah man im Wasser Bilder. Nicht geordnet, nicht vollständig, Fragmente. Ein Blick hier, eine Geste dort. Wer hineingeschaut hätte, hätte verstanden, warum niemand hineinschaute. Wenn es vorbei war, hob die Königin den Kopf. Das Wasser wurde klar, ruhig, leer. Sie war es auch. Dann geschah etwas, was immer geschah und doch jedes Mal anders war. Die Königin sprach. Nicht laut, nicht feierlich, nur einen Satz, einen einzigen. Es war kein Befehl im herkömmlichen Sinn, es war Feststellung. Kümmer dich um den Steuereintreiber. Der Mann hörte zu. Er nickte nicht, er antwortete nicht, er nahm den Satz auf wie alles andere. Doch dieser Satz war anders. Er war nicht Bild, nicht Erinnerung, er war Richtung. Die Königin fügte nichts hinzu. Kein Wie, kein Warum, kein Maß. Sie wusste, dass Maß hier nicht angebracht war. Sie erhob sich, verließ die Kammer und würdigte ihn keines Blickes. So war es richtig. So kannte sie es. So kannte er es. So wuchs seine Hingabe. Der Mann blieb zurück. In ihm lagen nun die Bilder der Königin, die nächtlichen Karren, die gesenkten Blicke, die leisen Stimmen, und in ihm lag der Satz klar und verrückbar. Er verließ die Kammer, als das Schloss still war. Er bewegte sich durch das Reich anderer wie die Königin. Nicht lauschend, nicht beobachtend. Er ging zielgerichtet. Er wusste, wohin. Die Gedanken führten ihn, die Bilder zeigten ihm Wege, Zeiten, Schwächen. Er musste nicht suchen, er musste nur folgen. Was er tat, wurde nicht gesehen. Und wenn es gesehen wurde, dann verstand man es nicht. Am nächsten Tag sprach man leise darüber, dass der Steuereintreiber verschwunden war. Man fand keine Spur, die sich festhalten ließ. Keine Geschichte, die sich erzählen ließ. Nur das Wissen, dass etwas beendet war. Die Königin erfuhr davon. Sie fragte nicht nach Einzelheiten. Sie wusste, dass der Satz ausgeführt worden war. So entstand eine Ordnung. Die Königin ging weiter unter ihr Volk. Sie sah, sie hörte, sie sammelte. Und jedes Mal, wenn die Last zu groß wurde, ging sie in die Kammer. Jedes Mal floss das Schlechte ins Wasser, jedes Mal zog der Mann es an sich. Und jedes Mal sprach sie einen Satz. Manchmal war es ein Name, manchmal ein Ort, manchmal nur eine Beschreibung. Der Mann verstand, er führte aus. Mit der Zeit wurde der Mann schwerer, nicht im körperlichen, sondern im Inneren. Er trug nicht nur Gedanken, sondern Urteile, nicht nur Bilder, sondern Enden. Doch seine Liebe wuchs, denn alles, was er trug, war von ihr gewesen. Alles, was er tat, war für sie. Die Königin hingegen wurde klarer, härter, unangreifbar. Sie trug weniger. Sie zögerte nicht. Ihre Urteile wurden knapper, präziser. Das Reich wurde sauberer, stillere Nächte, ruhigere Märkte. Niemand wusste, wie dies geschah und niemand fragte. So hätte es bleiben können. Lange. Vielleicht für immer. Doch kein Gefäß ist unendlich. Und kein Wasser bleibt ewig ruhig. Eines Abends während der Übertragung begann das Wasser anders zu brodeln. Nicht stärker, tiefer. Und etwas, das nie zuvor geschehen war, geschah. Ein feiner Dampf stieg auf. Und er suchte sich einen Weg hinaus. Es war kein Unfall, es war die Folge einer Fülle, die lange übersehen worden war. Still hatte es sich angesammelt, Übertragung um Übertragung, Gedanken um über Gedanken, Bild um Bild. Nun fand er keinen Halt mehr. Zunächst war es kaum wahrnehmbar, ein feiner Hauch, der sich an den Steinen der Gänge hielt, als prüfe er deren Geduld. Er glitt unter Türen hindurch, stieg Treppen empor, sammelte sich dort, wo der Raum weit wurde. Er roch nicht, er schmerzte nicht, doch er trug Erinnerungen. Über dem Schloss begann die Luft zu flirren. Die Wachen blickten auf, sagten nichts, denn es gab kein Wort für das, was sich formte. Dann nahmen die Schwaden Gestalt an. Langsam, unaufgeregt, wie etwas, das keine Eile kennt, weil es lange vorbereitet wurde. Bilder erschienen. Nicht grell, nicht lärmend, sie schwebten wie schweres Wasser in der Luft. Man sah den Markt, den Brunnen, die Gassen, die Schenken. Man sah die Menschen bei ihren Handlungen, bei ihren Pausen, bei ihren kleinen Entscheidungen. Und man sah nicht von außen, man sah sie, wie sie gesehen worden waren. Durch die Augen der Königin. Das Volk blieb stehen. Gespräche verstummten. Hände, die eben noch arbeiteten, hielten inne. Frauen sahen sich selbst am Brunnen, mit gesenktem Blick, mit Gedanken, die sie niemanden zugemutet hätten. Männer sahen sich feilschen, schweigen, wegsehen, wohin sehen Mühe gekostet hätte. Kinder sahen sich hoffen und nehmen, ohne zu wissen, was beides bedeutete. Es lag kein Urteil in diesen Bildern, kein Zeigefinger, keine Strafe. Es lag nur Wahrnehmung darin, und gerade das traf. Viele senkten ihre Köpfe, nicht aus Scham, sondern aus Erkenntnis. Sie begriffen, dass sie nicht unsichtbar gewesen waren, dass jemand ihre Mühen gesehen hat, ihre Last verstanden hat, dass die Frau im schäbigen Mantel nicht zufällig dort gewesen war, wo sie selbst gesessen hatten. Andere erstarrten. Jene, die geglaubt hatten, sich verbergen zu können. Jene, die Ordnung genutzt hatten, um Schaden zu treiben. Sie sahen sich selbst, nicht wie sie sich gaben, sondern wie sie wirkten. Und diese Sicht ließ keinen Raum mehr. Ein Raunen ging durch die Reihen. Kein Aufruhr, kein Jubel, ein langsames, schweres Verstehen. Man sprach miteinander, nicht durcheinander. Man benannte, was man gesehen hatte, und man erkannte, dass Führung nicht fern gewesen war, sondern sehr nah. Die Königin trat hinaus. Ohne Krone, ohne Mantel. Sie stellte sich nicht vor das Volk, um zu erklären. Sie sah die Bilder wie alle anderen auch. Sie erkannte sie sofort. Nicht, weil sie fremd waren, sondern weil sie ihr gehörten. Es waren ihre Eindrücke, ihre Gedanken, ihre Lasten ausgelagert und nun sichtbar geworden. Sie wandte sich ab und ging. In der Kammer lag der Mann. Sein Körper war erschöpft, sein Atem flach. In ihm war nichts mehr, das getragen werden konnte. Er hatte gehalten, was nicht haltbar war. Nicht aus Einsicht, sondern aus Hingabe. Nicht aus Pflicht, sondern aus Ordnung. Die Königin kniete neben ihm, das erste Mal. Nicht aus Reue, nicht aus Trauer, aus Erkenntnis. Sie verstand, dass sie gerecht gewesen war und dass sie dennoch etwas vermieden hatte. Sie hatte gesehen entschieden, doch sie hatte nicht alles getragen. Sie hatte ausgelagert, um klar zu bleiben, und Klarheit war ihr gelungen, aber Übersicht hatte ihren Preis. Sie hatte erkannt, dass Führung nicht nur darin besteht, richtig zu urteilen, sondern darin, die Last der Erkenntnis selbst zu halten. Dass Übersicht wächst, wenn nichts ausgelagert wird, dass Gerechtigkeit tiefer wird, wenn sie den trägt, der sie spricht. Am nächsten Morgen ließ sie verkünden, dass die Kammer geschlossen werde. Nicht aus Schuld, aus Notwendigkeit. Es würde keine Übertragung mehr geben, kein Reinwaschen, keine Sätze, die andere vollzogen würden. Was geschehen wurde, würde fortan im Inneren bleiben. Der Mann verging still. Nicht als Opfer, nicht als Märtyrer. Er verging, wie ein Werkzeug vergeht, das seinen Zweck erfüllt hat. Ohne Aufbegehren oder Anspruch. So, wie er gelebt hatte. Vor dem Schloss ließ die Königin eine große Wanne aus Bronze errichten. Leer, offen, unbenutzt. Davor stellt sie das Abbild des Mannes, kniend, gesenkt, ohne Namen, nicht als Ehrung, als Erinnerung, als Zeichen dessen, was getragen worden war, damit andere es nicht tragen mussten. Von da an ging die Königin selten unter ihr Volk. Nicht, weil sie sich entzog, sondern weil sie nicht mehr trug. Ihre Urteile wurden nicht milder, aber sie wurde weiter. Sie sah Zusammenhänge, wo zuvor einzelne Fälle gestanden hatte. Sie zögerte nicht mehr aus Schonung, sondern aus Übersicht. Ihre Gerechtigkeit blieb. Doch sie war tiefer geworden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so herrscht sie noch immer und führt ein glückliches Volk. Ende.